Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen E-Commerce Power Podcast von Digital Kompakt. Mein Name ist Jörg Kaczmarek und wie immer in kompetenter Begleitung vom guten Dominik Domik. Hallo Dominik.
Hallo.
So, und heute riesige Runde. Nochmal zur Einführung, wer die Powwows bisher verpasst hat, das darf man eigentlich nicht, aber wenn doch, erkläre ich es gerne. Powwow ist eigentlich so ein Indianertreffen, ein Häuptlingstreffen. Das heißt, wir sagen immer, wir wollen die Häuptlinge in Sachen E-Commerce zusammenbringen. Und E-Commerce heißt bei uns natürlich Handel sowohl stationär als auch online, beide Welten verstehen. So, und wir klinieren immer unterschiedliche Branchen durch. Das heißt, wir versuchen immer, ein Vertical nach dem anderen zu verstehen. Wir hatten ja schon ganz spannende Sachen im Bereich Elektro oder Fashion und heute wird es Beauty. So, da haben wir ein super spannendes Setup hier auf dem schönen Handelskongress in einem wunderbaren Hotelzimmer des Maritims. Ich kann es vielen Leuten empfehlen. Es ist eigentlich ganz nett, immer ein bisschen überkommen. Wir bedanken uns trotzdem für die Gastfreundschaft. Und ich würde mal sagen, wir fangen mal rechts mit einer kleinen Vorstellungsrunde an. Ganz spannend für mich, das kenne ich noch gar nicht, diese Welt. Mit Ladies first.
Sehr charmant, vielen Dank. Mein Name ist Ann-Kathrin Götze und ich arbeite als sogenannte Content-Creatorin bei Instagram und YouTube. Das sind meine Schwerpunkte. Und außerdem der Schwerpunkt, den ich dabei setze, ist Beauty und Fashion.
Ja, an dir kommt man quasi gar nicht vorbei. Wenn ich durch die Friedrichstraße laufe, sieht man zum Beispiel dein Gesicht bei Hunkemüller, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Also,
das stimmt.
Du bist hier mit den besten Marken verquickt und dann machen wir rechts doch gleich weiter.
Ja, mein Name ist Steffen Christ. Erstmal schön, dass ich da sein darf heute. Bin CEO von Flaconi, bisschen erkältet, deswegen habe ich so eine schöne tiefe Stimme.
Richtig sexy.
Richtig sexy, genau. Und mache im echten Leben bei uns Product and Technology, also die ganze Tech-Seite und Operations, alles was in irgendeiner Form mit Waren verschicken, bekommen zu tun hat und dann am Ende auch noch den Kundenservice.
Gut, und zu unserer Linken.
Ja, mein Name ist Dirk Löwen, ich komme von L'Oréal. Ich verantworte bei L'Oréal den gesamten E-Commerce-Bereich. Das heißt, zum Beispiel Steffen ist einer meiner Kunden. Wir machen über unsere unterschiedlichen Firmen, die wir haben, wir sind aufgestellt in allen Bereichen der Kosmetik eigentlich, machen wir letztendlich unsere Geschäfte mit den großen Handelspartnern. Und dieses E-Commerce-Geschäft verantworte ich.
Gut, ich kann dem geneigten Hörer, der den olfaktorischen Kanal hier nicht hat, mal sagen, es riecht gut in dem Raum, ja, wenn hier L'Oréal-Influencer und Flaconi dabei sind. Aber gar nicht so schlimm, wie ich dachte, so intensiv wie in so einer Douglas-Parfümerie. Ist das eigentlich so, wenn man bei Flaconi arbeitet, dass man in so einen Raum reinkommt und schon die Nase kaputt ist? Hältst du das noch aus, Parfüm, merkt man gar nicht mehr?
Das ist, also Dirk ist auch ab und zu bei uns, ich glaube, es ist noch nicht so schlimm bei uns. Was tatsächlich ist, es ist quasi omnipräsent. Man kann überall mal was ausprobieren und gut riechen, wenn man will. Aber ich finde es nicht so schlimm, dass es überhand nimmt, nee.
Gut, Körperduft strenger ist also bei Flaconi. Verboten. Passende Überleitung, hä, Dominik?
Der Körperduft, ja, vielen Dank.
Nein, stell auch du dich noch mal ganz kurz vor. Ich habe jetzt natürlich dich als letztes mir ausgespart, weil du bist ja quasi Co-Moderator.
Ja, Dominik Domik, Geschäftsführer bei Payback. Wir machen das seit wie viel?
Viel zu lange
Versionen zusammen, genau. Für uns ist immer interessant, Blick auf den Markt, Blick in bestimmte Segmente, E-Commerce-Segmente, was passiert, wie sind die Daten dazu, wie sind die Strategien, wie sind die Player und das machen wir heute mit Beauty und Drogerie.
Genau, und da möchte ich mit dir gerne reinstarten, dass du mir mal so ein bisschen Zahlenmaterial gibst, weil ihr seid ja wirklich so die Datenprofis schlechthin. Also ihr habt ja ganz, ganz viele Shops. Ich habe mich mal belehren lassen, allein 30 sind bei euch so Beauty-orientiert. Also Flaconi, habe ich gelernt, ist bei euch irgendwie mit dem Programm DM, eBay, Glossybox, Kiko, Bodyshop, Yves Rocher. Also, wenn ich nett zu dir bin, kann ich meine Frau die nächsten 5 Weihnachten, glaube ich, durch dich gut versorgen lassen. Aber mich interessieren natürlich die Zahlen. Was ist denn so, was beobachtest du denn, fangen wir mal so ganz ersten Marktüberblick an, welche Zahlen siehst du so im Beauty-Markt in eurem Data Warehouse?
Na, ich meine, wenn wir von oben reinfliegen, wir haben 31 Millionen Kunden aktiv in Deutschland, die bei stationären Geschäften, wo uns wahrscheinlich jeder kennt und im Online-Bereich bei mehreren hundert Einkaufen, 15-16% sowas sind online bei uns. Das ist ein bisschen mehr als fast das Doppelte, ehrlich gesagt, des üblichen E-Commerce-Marktes in Deutschland. Und da sehen wir dann natürlich deren Verhalten. Was tun die? Was machen die? Was machen die bei denen von dir eben auf gezählten Händlern? Und wie verhält sich das vor allen Dingen im Verhältnis zu anderen Segmenten?
Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Kompakt und heute möchte ich euch unseren Partner PaySafe PayLater vorstellen. PaySafe PayLater bietet Online-Händlern die beliebteste Zahlungsart im deutschsprachigen Raum an, nämlich den Kauf auf Rechnung. Diese Bezahlart bietet PaySafe PayLater ohne Risiko und auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt, ohne dabei selbst in Erscheinung zu treten. Das verbundene Ziel damit, ganz klar, die Conversion Rate und somit auch den Umsatz zu steigern. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was das ganz konkret bedeutet und warum PaySafe PayLater denn bitte auf eine White-Label-Lösung setzt. Ganz einfach. PaySafe PayLater baut voll auf das Vertrauensverhältnis zwischen Endkunde und Shop auf. Denn der Kunde kauft in einem Shop ja nicht ohne Grund und warum sollte PaySafe dann ein fremdes Logo ins Spiel bringen und den Kunden verwirren? Stattdessen sollen der Checkout und die Customer Journey wirklich hoheitlich beim Händler liegen, sodass beispielsweise die Rechnung vom Händler verschickt wird und auch der Mahnprozess kann im Look und Feel des Händlers dargestellt werden. Trotzdem gibt es natürlich für den Endkunden Hilfe, wenn es Fragen zum Bezahlvorgang gibt. Die Händler werden dafür bestmöglich entlastet, indem PaySafe PayLater ein Support-Team vorhält, das bei Fragen der Kunden rund um die Uhr zur Verfügung steht, und gleichzeitig bietet es auch ein Kundenportal, auf dem sich Kunden direkt und unkompliziert Infos zu ihrem Zahlungsstatus einholen können oder zum Beispiel auch eine Rechnung in eine Ratenzahlung umwandeln können. Und dadurch, dass Händler PaySafe PayLater die komplette Zahlungsabwicklung anvertrauen, übernimmt PaySafe PayLater übrigens auch das komplette Ausfallrisiko. Beim Durchlaufen des Checkout-Prozesses führt es nämlich im Hintergrund ein komplexes Scoring durch, das alle namhaften Auskunfteien und Fraud Prevention Provider einbezieht und durch die internen Zahlungserfahrungen von PaySafe PayLater ergänzt wird. 100%ige Ausfallsicherheit wird dann durch den deutschen Bankpartner sichergestellt, der den rechtlichen Teil der Forderungsabtretung übernimmt. Für mich klingt das als sehr sinnvoll, und wenn das für dich auch interessant ist, dann schau dir PaySafe PayLater doch einfach mal an. Ganz einfach unter paysafepaylater.com, alles zusammengeschrieben. Und natürlich habe ich auch einen tollen Rabattcode für euch. Ihr erhaltet 10% Rabatt, wenn ihr digital kompakt, als zwei Worte geschrieben, digital kompakt, in die Kommentarbox auf dem Formular auf der PayLater-Webseite eintragt. Die gesamten Terms und Conditions findet ihr übrigens in den Shownotes dieses Podcasts. Und wie immer verlinke ich dir das auch in den Shownotes und auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren. Und ich sag mal, wo steht denn Beauty bei euch? Wenn du jetzt mal sagst, wie viel Prozent eurer Payback-Umsätze sind Beauty-orientiert, wie wächst das?
Also wir sind knapp unter 10% mit Beauty. Das ist ein eher kleinerer Bereich, der aber auf der anderen Seite das größte Wachstum hat. Also der Wachstum bei uns in den letzten 3 Jahren, CAGR 50% pro Jahr im Durchschnitt.
Das kennen wir dem geneigten Hörer, was CAGR ist.
Das durchschnittliche Wachstum der über die letzten 3 Jahre. Das heißt, es ist zusammen mit Fashion der am schnellst wachsendste E-Commerce-Bereich über diese Stores hinweg, die wir sehen. Das zeigt sich nicht nur bei uns, sondern das sehen wir eben auch in dem Amazon-Report, den wir zusammen machen, wo wir eben auch sehen, der E-Commerce-Report Deutschland, wo wir genau diese Werte auch sehen. Das sehen wir im Markt, das sehen wir bei den Playern. Also es ist wirklich relevante Größe schon, aber vor allen Dingen ein absolut überproportionales Wachstum.
Genau, das ist eine schöne Brücke. Ich kann ja in der Tat mal ein paar Zahlen aus unserem E-Commerce German Report vorlesen. Da betrachten wir Amazon vor allem sehr intensiv. Und bei Amazon ist es so, da macht man knapp 1 Milliarde Euro Umsatz mit Beauty und Drogerie. Also ich glaube, den Hinweis muss man machen, Beauty und Drogerie. Und 8,5% aller Amazon-Umsätze passieren damit in diesem Segment. So, durchschnittlicher Preispunkt 21,75 Euro und 60% davon über den Marktplatz. Also da kriegt man schon mal ein Gefühl, wie da die Verteilung ist. Also es ist bisher, die großen Marken, glaube ich, sind eher kleinere Händler, die auf dem Marktplatz arbeiten. Und wenn man sich mal anguckt, was wir da so in den sichtbarsten Marken haben, sehe ich viel Cremes, viel Kleinteiliges im Segment Beauty. Und bei Drogerie ganz viel, witzigerweise eher, was ich so in Richtung Hardware fast einordnen würde. Philips, Oral-B, Braun, Remington, also Zahnbürsten, Rasierer und Co. So, ich glaube, damit müssen wir als erstes eigentlich mal anfangen, dass wir mal den Markt, also dass wir mal verstehen, was meinen wir eigentlich, wenn wir von Beauty reden. Weil der gute Dirk, ja, L'Oreal Dirk, nenne ich dich jetzt noch liebevoll, sagt ja auch schon, ja, was meint ihr eigentlich, wenn ihr Beauty sagt? Was meinst du denn, wenn du Beauty siehst? Oder bei welcher Erwartungshaltung bist du rangegangen, als ich sagte, wir würden gerne über Beauty reden?
Also grundsätzlich, der Beauty-Markt umfasst alle Kanäle. Ja, das fängt an in den Drogeriemärkten, das geht weiter über Kauf- und Warenhäuser, über Selektivbereiche, sprich Parfümerien oder auch Apotheken oder auch das Friseurgeschäft. Das alles zusammen ist Beauty. Aber jeder Kanal für sich hat natürlich seine Eigenarten. Jedes Segment hat auch seine Eigenarten und vor allen Dingen, wir sprechen ja heute über E-Commerce, es gibt ganz andere Businessmodelle dahinter. Ja? Es ist ein Riesenunterschied, ob ich ein Produkt, was einen Verkaufspreis von 3 Euro hat, versuche zu verschicken oder eins von 40 Euro. Und dementsprechend sind auch die Anteiligkeiten und Wachstumsraten natürlich in den unterschiedlichen Kanälen auch unterschiedlich. So. Und ich habe lange in dem Bereich der Selektivmarken gearbeitet. Heute bin ich verantwortlich für alles. Und wir sehen ganz klar, dass die Selektivmarken prädestiniert sind fürs E-Commerce und dass da auch heute eine hohe Anteiligkeit ist, die also schon in einem guten zweistelligen Bereich liegt.
Was genau meinst du mit Selektivmarken, dass wir das noch einmal sauber herausarbeiten?
Na, Selektivmarken ist eigentlich all das, was man so in Parfümerien kaufen kann. Also alles, was bei Douglas, bei Flaconi, bei Müller, in den Kauf- und Warenhäusern oder auch bei Privatparfümerien da sind.
Mhm. So, wie sieht man das bei Flaconi? Wie betrachtet ihr den Markt? Wie portioniert ihr euch den?
Also erstmal betrachten wir den Markt genauso in dem Sinne. Und wir sehen halt auch eine Portionierung, wenn du willst. Hier stehen jetzt 15 Milliarden, wir rechnen manchmal mit 16. Erstmal 10 Milliarden davon ist eigentlich so ein Massendruckeriemarkt. Ist wahrscheinlich bei euch von den Zahlen ähnlich. Da sind erstmal sehr viele kleine Preispunkte drin, was man halt in der Drogerie so hat. Der reine selektive Beauty ist, glaube ich, 3 Milliarden davon. Und dann hast du noch Haircare, die dazukommen und Parapharmazie oder Apothekenprodukte. Und Flaconi kommt ja aus dem selektiven Beauty-Markt, also aus den 3 Milliarden, wenn du willst. So sind wir gestartet und es ist auch, glaube ich, genau wie Dirk sagt, das, was online gut funktioniert. Was, glaube ich, A, daran liegt, dass die Marken natürlich sehr, sehr stark sind, also auch eine hohe Wiedererkennung da ist und natürlich auch kommerziell gut funktioniert. Das hast du richtig gesagt, wenn ich was verschicken kann für 40, 50 Euro, also Verkaufswert, ein Produkt, ist das irgendwie erstmal operativ gut machbar. Wenn ich umgekehrt ein 1,99 Drogerieprodukt, wenn ich immer Natur, ich verschicken will, ist es kommerziell wahrscheinlich selbst für Amazon ziemlich schwierig.
Und ich sag mal so, was ich mich immer frage oder was ich ja lernen musste, ist, dass im Beauty-Segment ja teilweise ganz harte Vertragslage herrscht. Also es gibt ja durch diese Depotverträge oder es gibt ja auch solche Unternehmen wie Coty, die halt ganz klar sagen, wir möchten, so habe ich es verstanden, korrigiere mich, wenn ich es falsch verstehe, wir möchten sehr viel davon kontrollieren, wie die Markenerfahrung ist, wenn unsere Produkte verkauft werden. Wir möchten die Preise sozusagen gesichert wissen und. Das heißt, so ein Douglas zum Beispiel, hatte ich mal den Eindruck, profitiert sehr stark davon, dass er diese Vertragslage hat und dass man da sich sehr, sehr viel hoheitlich einsichern kann. Ist das immer noch so oder wie nimmt das ab?
Also erstmal ist es immer noch so. Ich glaube auch L'Oréal kann, also hat auch solche selektiven Verträge, kann Dirk wahrscheinlich auch besser erklären als ich. Das ist erstmal immer noch so. Wir sind da aber im Prinzip genauso gestellt wie in Douglas auch. Also wir haben die gleichen Verträge auch mit L'Oréal oder anderen, wo wir eben selektive Produkte beziehen. Das ist im Wesentlichen, ich sag mal, ein Kriterienkatalog objektiver Kriterien, wo sich Herstellerbrands ja bestimmte Schwellwerte setzen. Also wer uns vertreiben will, wer meine Marke anbieten will, muss Folgendes erfüllen. Und das ist dann ein unterschiedlich langer Katalog, der es objektiv machen soll. Und dann kriegst du Vertriebsrecht, was nicht drinsteht, Dirk hat auch gerade schon gezuckt, was zum Thema Preis, weil Preis dürfen wir selber machen. Ja, aber also alle möglichen anderen Kriterien kann man anlegen.
So, und jetzt hat Payback gerade gesagt, noch relativ klein, bei Ihnen im Anteil online, aber sehr, sehr, sehr schnell wachsend. Deckt sich das mit eurer Erfahrung?
Ja, also deckt sich total auch mit den Zahlen, die du genannt hast. Wir wachsen halt sehr, sehr schnell. Unseren Kegger, ich kenne nicht aus dem Kopf, aber aktuell sind es auch ungefähr 50%.
Stimmt.
Mit dem wir wachsen, siehst du? Aber das gleiche Data Warehouse ein Stück weit sehen wir total, genau. Und ich glaube, und eben in diesem Premium-Bereich. Und es kommt ein Teil natürlich durch einen ganz normalen Online-Offline-Stück weit. Ich glaube, das Beauty-Produkt ist jetzt so ein bisschen, ach, ich will nicht sagen reif, aber es geht gerade irgendwie richtig online. Es ist halt eins, weiß ich nicht, der letzten, wo man immer wieder dachte, es geht nicht. So wie man früher dachte, man müsste ein Buch schon mal in der Hand gehabt haben. Aber es geht doch. Und es geht jetzt halt einfach sehr stark online. Und ich glaube, vielleicht um das hinten dran zu schließen, ich glaube, das gilt erstmal für diesen selektiven Teil der Apothekenprodukte. Ja, ich glaube, es gilt weniger für den Massenteil, da aber aus unserer Sicht getrieben dadurch, dass es andere Preispunkte hat und eine ganz andere Struktur. Also viele Drogerieprodukte kauft man anders als ein Parfum für 50 Euro. Ich glaube, der durchschnittliche Deutsche geht alle 2 Wochen in eine Drogerie und kauft irgendwas. Das ist jetzt weder bei uns noch bei Douglas wird es so sein, dass der durchschnittliche Kunde zweimal alle 2 Wochen in eine Parfümerie kommt.
Also meine Frau sitzt hier im Publikum, deswegen sage ich lieber nicht, dass die, glaube ich, öfter an die Drogerie geht als alle 2 Wochen.
Dann ist sie überdurchschnittlich quasi in irgendeiner Form, ja.
Gut, wir haben auch 2 Kinder, ne, zu unserer Verteidigung. Aber wie ist denn so der durchschnittliche Preispunkt bei dir zum Beispiel? Also wenn bei dir jemand was kauft im Bereich irgendwie Parfüm, Düfte, wie viel verdienst du im Durchschnitt an dem im Warenkorb?
Das sind dann ganz Haufen Fragen. Also unser Warenkorb ist ein Stück weit nördlich von 50 Euro. Das sind aber dann, ist nicht zwingend nur ein Produkt drin. Ja. Und wir können damit Geld verdienen, ja, kann ich mal sagen. Und das liegt tatsächlich daran, dass es eben aufgrund der Preispunkte durchaus funktioniert. Für uns ist eher die spannende Frage, umgekehrt, wie weit kann ich mich eigentlich in Richtung massenmarktigere Produkte eigentlich trauen, um immer noch Geld zu verdienen? Weil der Punkt, den wir heute haben, ist ja so ein bisschen, wenn wir mit den Kundinnen reden, da kannst du gleich mal sagen, wenn wir Kundinnen fragen, wie sieht es eigentlich bei dir zu Hause aus, dann machen die da den Schrank auf, das haben wir tatsächlich gemacht mit Kunden, und dann steht da ein Chanel-Produkt, um mal nicht L'Oréal zu nehmen, und daneben, also Chanel-Nagellack und daneben Nagellack-Entferner aus einer beliebigen Drogerie. So. Und die Kundin hat gelernt, da gehe ich halt in die Drogerie und dann gehe ich danach noch zu Flaconi. Inhaltlich erklären kann das jetzt wahrscheinlich am Tisch keiner. Und für uns ist so ein bisschen die Frage, wie weit können wir eigentlich in diese Richtung rutschen, um klassisch E-Commerce eigentlich aus der Sicht der Kundin zu sagen, hey, das, was du da brauchst in deinem Schrank, das kannst du bei uns kaufen. Und jetzt kann ich halt einen Nagellackentferner nicht einfach kommerziell da reindrücken. Aber inhaltlich stelle ich mir schon die Frage, würde ich gerne, und also kannst du sagen, ob es dir Spaß machen würde, mehr zu kaufen eigentlich bei uns? Und die Frage ist, wie weit kann ich da gehen? Das ist eigentlich die spannende Frage. Wie weit kann ich in ja, günstigere Produkte reinrutschen, wenn du willst?
Ah ja, dir schon die Frage im Mund gelegt, wie kaufst du denn deine Beauty-Produkte ein? Du bist ja Vollprofi, du bist ja quasi Berufskäufer.
Deswegen ist es auch bei mir, glaube ich, anders als bei dem Otto-Normalverbraucher, wenn ich das mal so sagen darf. Aber bei mir schwankt es natürlich total. Das sind Produkte, die ich schon lange benutze. Die kaufe ich online, weil ich weiß, was ich bekomme. Produkte, die ich neu testen möchte, da gehe ich natürlich auch für in den Store, um die Haptigkeit, den Geruch oder auch einfach die Qualität selber testen zu können. Aber ich würde definitiv, auch wenn es die Möglichkeit geben würde, Sachen, die es im Drogeriemarkt zu kaufen gibt, die ich kenne, auch online einkaufen.
Stimmt das ein bisschen, was er gesagt hat? Steht bei dir auch irgendwie der edle Duft neben dem ganz normalen Drogerieprodukt für 50 Cent?
Definitiv. Alles durch die Bank weg gemixt, weil es gibt ein paar Produkte da, die hat man vielleicht auch als Kind schon kennengelernt, da bleibt man einfach dran. Und es gibt natürlich welche, die ersetzt werden oder dazukommen, aber es ist auch komplett gemixt. Also es gibt nicht nur Produkte aus der Luxusbranche, sag ich jetzt mal.
Ich meine, wenn du sagst, du kaufst manches auch online, wo gehst du hin? Also was meinst du, wenn du sagst, ich kaufe online Beauty? Was wählst du dann für eine Webseite aus?
Schreib mal kurz die Antwort auf.
Das ist natürlich ganz unterschiedlich. Sephora, Douglas aber auch, Flaconi, kommt drauf an. Es kommt auch immer drauf an, es gibt natürlich auch immer so Codes, die man googeln kann und dann guckt man, wo vielleicht das bessere Angebot ist. Und das bekomme ich halt auch viel von meiner Community quasi mit, die dann sagen, hey, ich habe aber geschaut, das gibt es da und da zu einem anderen Preis und die haben gerade einen besseren Code und dann wird es halt da gekauft. Also ich glaube, es geht dann eher nach den Preisen, dass die Leute, die machen sich dann auch die Arbeit und schauen und recherchieren, wo es halt den besseren Preis gibt.
Aber sowas wie Amazon oder Zalando Beauty fühlt bei dir jetzt zum Beispiel nicht. Nimmst du die noch nicht wahr im Bereich Beauty oder kaufst du da auch und hast du nur vergessen jetzt?
Nee, kaufe ich nicht, gar nicht.
Woran liegt das?
Bei Amazon habe ich schlechte Erfahrungen gemacht mit einem Produkt, was quasi gefälscht war. Es war aus der Haarpflege. Und da habe ich persönlich eine schlechte Erfahrung gemacht und würde ich halt nicht nochmal kaufen. Und ja, Zalando sehe ich im Beauty-Bereich noch nicht so stark.
Die Stifte hier, ja, die Stifte auf dem Papier schreiben kräftig mit, finde ich echt lustig. Wie seht ihr das bei Flaconi? Weil ich finde ja sowas wie Zalando und Co. interessant, weil die dieses ganze Beauty-Geschäft komplett auf den Kopf drehen. Also es geht gar nicht mehr darum, man ist eine Beauty-Plattform und verkauft Beauty-Produkte, sondern ich habe Leute, die kaufen bei mir Schuhe und ich versuche quasi, deren Warenkorb noch größer zu machen, indem ich Sachen drauflege. Also ich habe da auch mit Christoph Werner drüber geredet von DM, dass ich sagte, da kommt Konkurrenz auf dich zu, die nimmst du gar nicht wahr, weil das sind gar keine Beauty-Händler, sondern das sind Leute, die eigentlich Frequenzfüllung machen in ihren Bestellungen. Habe ich es richtig eingeordnet oder verorte ich die ganz falsch?
Also erstmal glaube ich, bin nicht sicher, ob Zalando jetzt wirklich Konkurrenz zu DM oder sowas wird. Ich glaube, da ist das Stretch noch so ein bisschen schon weit. Ich glaube, das kann funktionieren für ausgewählte Kategorien zu ausgewählten Anlässen. Ne? Und das schöne Beispiel ist immer, ich bin auf eine Hochzeit eingeladen, ich kaufe ein, weiß ich nicht, blaues Kleid und dann gucke ich, ob ich den passenden Nagellack oder sowas dazu kriege. Dann kann es bestimmt funktionieren. Aber ich bin nicht sicher, ob du jetzt Schuhe kaufst und dann zufällig noch ein Parfum dazu oder sowas. Also ich glaube, da ist dann diese lustige Idee des Cross-Sellings hat irgendwo dann doch ein Limit. Und ich glaube, die Frage ist schon, was ist eigentlich die initiale Kaufintention, mit der du kommst? Und ich glaube, du kannst nicht beliebige Übergänge machen. Ich glaube, es muss immer so ein Stück weit in der Nähe sein. Und ich glaube, im Beauty gibt es so ein Ding rum, das geht. Accessoires in irgendeiner Form oder sowas. Aber ich bin nicht sicher, auch umgekehrt. Also wir haben jetzt noch nicht drüber nachgedacht, ob wir jetzt Schuhe ins Sortiment nehmen sollten.
Das wäre bei euch auch ein bisschen exotisch, glaube ich. Ne?
Ja, wäre es. Aber umgekehrt ist jetzt irgendwie, auch für Zalando sind bestimmte Beauty-Produkte ein Stück weit.
Ich finde es auch bei Zalando irgendwie vom Gefühl her komisch, aber wenn ich dann Revolve oder ASOS sehe als Online-Shops, die ja auch eigentlich in der Klamottenindustrie unterwegs sind, und da kaufe ich aber auch manchmal Beauty-Produkte ein, aber nur, weil da halt neue Marken sind, die ich noch nicht kenne und mir denke, okay, kann ich mal testen. Das sind dann halt eher amerikanische oder ausländische Marken.
Das, glaube ich, kann auch funktionieren. Also die Frage ist eher, bei dir zum Beispiel, wo willst du da stehen mit deinen Produkten oder sagst du eigentlich, boah, fühle ich mich nicht so wohl in dem Umfeld von Schuhen und Hosen und im Zweifel bei Amazon, weiß ich auch nicht, Rasierern und Rasenmähern oder sowas?
Also ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren. Wir haben bei L'Oreal haben wir ein riesen Markenportfolio. Wir haben, wie gesagt, Selektivmarken, wir haben Massmarken, wir haben Apothekenmarken und auch Friseurmarken. Das heißt, nicht alle Marken müssen immer bei einem Händler sein. Da muss man, glaube ich, gut differenzieren und das ist eigentlich auch das Schöne, dass wir die Klaviatur spielen können. Vielleicht ein Wort zu Zalando. Zalando hat eine sehr interessante Kundensegmentierung. Also das sind alles modeaffine Leute und Mode und Beauty, das ist nicht so ganz weit auseinander. Das heißt, die Zielgruppe, die da Schuhe und Fashion kauft, die kauft in der Regel auch Beauty-Produkte. Und das sind auch in der Regel ja auch eher die etwas höherpreisig kaufen. Von daher gibt es, glaube ich, schon Potenzial für Zalando, auch in Beauty was zu machen. Die Frage ist natürlich, wie wollen sie es anstellen? Und ich gebe dir vollkommen recht. Ich meine, sie werden nur erfolgreich sein, wenn sie ein sehr interessantes Markenportfolio haben. Was man jetzt sieht, das sind die Anfänge. Ich glaube, die haben letztes Jahr gestartet. Wir sind mit einigen unserer Mass-Market-Firmen, mit NYX oder mit L'Oréal Paris dort vertreten. Wir sehen da die ersten Anfänge und werden mal beobachten, wie es da weitergeht. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ist es ein potenzieller interessanter Player, der in dem Markt eine Rolle spielen könnte.
Ist es nicht vor allem Datenkompetenz, die die stark macht?
Absolut. Also erstens, da ist Traffic. Also die haben relativ viel Frequenz in ihrem Shop. Und sie sind halt auch sehr offen, was das Thema Data Sharing angeht. Und ich meine, wenn man das sich von Industrieseite heute anschaut, ich meine, wir sind daran interessiert, letztendlich mehr über den Konsumenten zu erfahren und einen Händler, der offen ist, die Daten mit uns zu teilen, uns da ein bisschen mit reinschauen zu lassen, dass wir auch wirklich viel zielgerichteter unsere Werbung schalten können oder auch unsere Aktivitäten machen können. Das ist herzlich willkommen von unserer Seite.
Du nix, Dominik. Damit verdient ihr ja quasi auch ein bisschen euer Geld, oder?
Ja, ich meine, ich war noch auf dem Punkt davor, das war ein lustiger Spruch mit der lustigen Idee des Cross-Sellings, hattest du vorhin gesagt. Ich finde, es gibt ja noch so eine lustige Idee, die E-Commercer irgendwo alle im Markt haben. Und eine Zeit lang hat sich jeder versucht, damit zu überholen, die große Marktplatzstrategie auszurufen. Und jeder E-Commerce-Store fing an zu sagen, ich werde jetzt auch zum Marktplatz. Ich glaube, dass das, wir haben das eben so in der Diskussion auch mehrfach angerissen, was dann passiert. Ne? Wenige können das, glaube ich, wirklich werden. Und bei den anderen führt es, und das haben wir zum Teil auch schon bei Partnern von uns auf der Plattform gesehen, da führt natürlich dieser Differenzierungsverlust, den ich dann eingehe, in dem Moment, wo ich den Marktplatz sehr aufpuste, dazu, dass ich auf einmal komplett austauschbar wäre, eigentlich wieder problematisch. Also ich glaube, es vertragen nur wenige Plattformen wirklich eine undifferenzierte Breite. Und wenn alle die Strategie haben, undifferenzierte Breite anzubieten, dann machen sie sich alle gemein und dann gewinnt nachher der, der das am besten kann. Und das sind sie dann auch wieder ganz sicherlich nicht. Das ist so ein bisschen die Bewegung, die ich sehe. Also ich glaube, man muss zum einen aufpassen, dass man es mit der Marktplatzlustigen Ideen nicht allzu sehr übertreibt, sondern bei dem bleibt, das passt auch ein bisschen zu dem, was du sagtest aus der Konsumentensicht, dem ordne ich was noch zu. Wenn da irgendwie ein Fashion Store ist, der sagt, ich stehe für außergewöhnliche Mode, dann kann ich auch für außergewöhnliche bestimmte Produkte wieder im Beauty-Segment aus meiner Sicht stehen. Aber wenn ich sage, ich mache einfach alles und definiere mich letztendlich über das Volumen der SKUs, die ich bei mir auf der Plattform liste, dann mache ich das eine gewisse Zeit lang, dann verliere ich meine Differenzierung und dann sind die wirklich guten, großen Marktplätze irgendwo stärker. Und dann ist, glaube ich, dieser zweite Aspekt ist die Datendimension. Das ist ja das, was wir bei uns auch sehr gut sehen. Ich meine, wir haben ohnehin einen weiblichen Überhang bei uns in der Base von 60-40 bei Payback. In dem Beauty-Fashion-Drogerie-Segment ist es 74% weiblich dann. Relativ digital affin, 90% mobile Nutzung, das ist nochmal signifikant mehr, als was wir sonst haben. Also das ist schon, das sind, glaube ich, es passt zu dem, was du vorhin sagtest, diese First Mover im Bereich, die sich jetzt dieses Segment erschließen. Ich glaube, wenn wir jetzt 5 Jahre vorausgucken, dann wird das breiter sein. Dann wird es auf einmal nicht First Mover sein, auch ein bisschen in der Demografie ein bisschen üblicher werden. Das ist im Moment so die Speerspitze, die dieses Segment irgendwie sich erschließt. Bei Fashion ist das überhaupt nicht mehr so. Ne? Bei Fashion ist es bei uns alles total durchschnittlich. Da sind sie alle schon angekommen.
Also wir sind tatsächlich, das klingt jetzt so ein bisschen, als wären es so diese jungen Digital Natives, die du siehst. Ne? Wir sehen tatsächlich, dass da schon mehrere Kundensegmente online sind im Beauty-Bereich. Ja, zum Beispiel auch, also wir haben gesehen, zum Beispiel, es gibt einen Zusammenhang zwischen Alter und wo du wohnst. Wir haben gesehen, in den Städten ist es eher jünger, in den nichtstädtischen Gegenden ist es eher älter. Wo wir halt sehr klar sehen, auch von dem, was gekauft wird in der Stadt, wird halt dann irgendwie ausprobiert. Und dann gibt es noch eine, weiß ich nicht, Farbe Nummer 17, die ich jetzt gerne hätte. Die gab es aber jetzt stationär nicht, dann kaufe ich die online. Und wenn es nicht städtisch ist, sind wir tatsächlich auch eher Ersatz, weil halt die nächste Parfümerie stationär halt dann doch irgendwie 20 Kilometer weg ist. Also wir sehen schon beides. Aber ja, da sind noch eine ganze Menge Lücken, die halt bei Fashion einfach heute geschlossen sind.
Und es fängt halt an. Das ist das, was ich sagen wollte. Absolut. Genau.
Ja. Wie macht ihr das denn eigentlich, wenn du sagst, man würde erst denken, online Parfüm bestellen ist schwierig, weil man will vorher mal schnuppern. Profitierst du sozusagen davon, dass irgendwie Douglas fast 2.500 Filialen hat, dass sie es bei Douglas riechen und bei dir kaufen? Oder denkt ihr auch drüber nach, mal so eine Art Schnupperstore zu machen und man kann dann gleich online ordern?
Schnupperstore. Also ich glaube, muss man mehrere Sachen sagen.
Das sollte ich mich schützen lassen, oder?
Ja, Schnupperstore. Ich schreibe es auch auf. Erstmal glaube ich schon, gibt es Kunden, die stationär irgendwas entdeckt haben und dann sagen, ich bestelle es jetzt online. Gibt es bestimmt. Erstmal haben wir sehr, sehr viele einfach Nachbesteller, die das bestellen, was sie eh schon kennen. Also ein Drittel unserer Kunden sagt beim Kaufabschluss, ich habe was nachgekauft, was ich schon kannte, über alle Kategorien weg. Das haben wir erstmal. Was wir natürlich auch machen, ist, dass wir ähnlich wie eine Parfümerie auch Proben verteilen, ganz normal. Also du kriegst bei uns auch deine Duftproben dazu, kannst du ausprobieren. Und was wir aber auch sehen, ist tatsächlich, viele Kunden vertrauen auch dann, das wird Dirk freuen, stark auf die Marke. Also wir haben auch viele Produktlaunches, wo wir am ersten Tag wahnsinnig viel Absatz sehen. Und ich habe jetzt keinen Datenpunkt dazu, aber die waren niemals alle vorher in der Parfümerie morgens um 10 und haben dann bei uns um 10:30 bestellt. Sonst sind auch viele Kunden, die sagen, das ist meine Marke, ich fand die letzten zwei gut, ich probiere das jetzt. Da wird nicht gleich 200 Milliliter bestellt, sondern 50 oder so, aber es ist auch schon eine relativ hohe Markenloyalität in Teilen da.
Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Kompakt und wer uns aufmerksam zugehört hat, hat mitbekommen, dass ich schon zweimal für unterschiedliche Folgen des IDG Tech Talk Podcasts Werbung gemacht habe. Der Podcast beleuchtet Technologiethemen mit hochwertigen, erfahrenen Gästen und wählt dabei immer Aspekte aus, die gerade richtig relevant sind und zum Pflichtwissen für Entscheider und Tech-Interessierte gehören. So, nun gibt's neue Folgen bei IDG Tech Talk. Dieses Mal dreht sich alles um IoT und um künstliche Intelligenz. In 4 kompakten Podcast-Folgen wird dort die Technologiewelt in der Produktion mit Experten von Dell und Intel unter die Lupe genommen. Du erfährst unter anderem, wie man dort mit Machine Learning Abweichungen in der Produktion weit im Voraus erkennt und welche Werkzeuge bei der Entwicklung von selbstfahrenden Autos zum Einsatz kommen. Vor allem kannst du dort einiges an Wissen mitnehmen, etwa was Unternehmen bei der Wahl ihrer IoT-Plattform beachten sollten, wie sich die Entwicklung von KI-Anwendungen mit einer vorgefertigten Infrastruktur beschleunigen lässt oder warum der Autobauer der Zukunft ein digitales Unternehmen sein muss. Wenn das für dich interessant ist, dann such einfach auf den gängigen Podcast-Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify oder Soundcloud nach dem IDG Tech Talk und hör direkt rein. Und wie immer verlinke ich dir es auch in den Shownotes und auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren. Gut, bevor ich Dirk mal gleich löcher zu seiner Vertriebsstrategie, ist ja Marke eine hervorragende Überleitung, um mal mit Ann-Kathrin ein bisschen tiefer einzutauchen. Du hast gesagt, du bist Content Creator.
Genau.
Ich sag mal Influencer, dachte ich, sagt man, aber ist es verpönt, Influencer?
Das ist das neue Wort, glaube ich. Ich habe mit Blogger angefangen, dann Influencer und jetzt Content Creator.
Es gibt so eine Genese. Erklär mir doch mal ganz kurz, wie arbeitest du denn eigentlich? Also ich frage mich so ein bisschen, wenn jetzt hier irgendwie so ein Flaconi zum Beispiel sitzt und sagt, wow, ich habe jetzt irgendwie hier eine Eigenmarke erzeugt, ich möchte, dass die jetzt namhaft wird, die kommen auf dich zu. Wie läuft das typischerweise ab, dass die mit dir zusammenarbeiten?
Typischerweise bekomme ich eine E-Mail oder mein Management von einer PR-Agentur oder von der Marke direkt, das kommt immer drauf an. Und da wird natürlich erstmal erläutert, worum es ungefähr geht. Dann kommt meistens ein NDA, den man unterschreiben muss, falls es ein neues Produkt ist. Dann wird erstmal geschaut, ob das ein Fit ist von meiner Seite und meine Insights auch zu den Leuten passen, die das Produkt kaufen sollen. Und wenn dann alles stimmt und der Fit gut ist und von allen Seiten das okay gegeben ist, dann wird natürlich über die Gage verhandelt und dann geht's in die Content Creation.
Okay, dann will ich immer ein paar Details verstehen. Wann sagst du denn, dass ein Duft für dich zum Beispiel passt? Nennen wir jetzt mal Duft oder Kosmetik.
Ja.
Wonach entscheidest du, okay, die Marke passt, die Marke passt nicht? Für mich als leidenhaften Mann sieht Maybelline genauso aus wie L'Oreal, genauso wie irgendwas Vergleichbares. Wie entscheidest du das?
Bei mir persönlich gibt es so 2-3 Aspekte. Einmal natürlich Marken, die ich schon lange kenne und auch schätze, wie wahrscheinlich andere Kunden auch, wo man ein gutes, vertrautes Gefühl hat. Dann schaue ich aber auch noch ein bisschen im Background, wie es ist mit der Nachhaltigkeit oder werden Tierversuche gemacht, weil das ist gerade, was ich an Feedback bekomme. Ja, das sind eigentlich so die Sachen, wonach ich am meisten schaue. Und dann kommt halt darauf an, wie auch das Image des neuen Produktes ist oder des alten Produktes. Und das sind so die Sachen, die mir persönlich sehr wichtig sind.
Und welches Image verkaufst du? Also wofür stehst du und deine Zielgruppe?
Ich bin eher im hochpreisigen Segment angesetzt. Ich arbeite viel mit Lancôme zusammen, aber auch mit Dior. Und das sind so die Marken, auf die ich mich so ein bisschen eingeschossen habe die letzten 2 Jahre, mit denen ich auch langfristige Verträge habe. Und ja.
Und was wünschen die sich von dir? Die kommen auf dich zu und sagen, hallo, ich habe eine Marke. Woran messen die dich? Also was musst du denen liefern, dass die hinterher sagen, geil, schicke ich dir nächstes Jahr gleich wieder eine E-Mail oder wir setzen das fort?
Ich glaube, das ist einfach das komplette Feedback, die Engagementraten, was die Marke natürlich auch selber sehr gut mitbekommt. Wenn ich mit Swipe-Ups arbeite, ich muss dir natürlich immer meine Insights nach jeder Kooperation schicken. Und da sieht man natürlich ganz deutlich, ist das ein Markenfit oder ist kein Markenfit. Und wenn es natürlich ein Markenfit ist und die überdurchschnittlich performe, dann wird auch in der Regel weitergearbeitet. Und selbst wenn es nicht so gut performt hat, sagt man, hey, es ist aber ein perfekter Fit für die Marke, weil man das gleiche Image pflegt und die gleichen Wertvorstellungen hat. Und da kommt es dann drauf an.
Es ist wirklich, wirklich blamabel, aber ich kenne mich mit Instagram echt schlecht aus. Mhm. Und vielleicht für den einen oder anderen Hörer, der das auch tut, kannst du mal erklären, was so die Metrik sind? Also Swipe-Ups hast du gerade schon gesagt. Mhm. Was produzierst du denn für Content, wenn du für eine Marke jetzt arbeitest?
Das fängt an bei Tutorials, wo ich Produkte teste, vorstelle, mich mit denen schminke, wenn es um Make-up, Foundations, Mascara oder sowas in der Art geht. Es geht aber auch um Parfüms, wo ich einen Duft erkläre, was natürlich sehr schwierig ist, weil die Leute den Duft natürlich nicht riechen können. Und da sage ich dann auch immer proaktiv zu der Marke, hey, es wäre super, wenn ich einen Swipe-Up bekomme und sich meine Community über eine E-Mail eine gratis Duftprobe bestellen kann, weil da habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht, dass dann besonders viele Leute den Duft noch mal testen. Obwohl sie einem schon sehr stark vertrauen, ist es bei einem Duft, glaube ich, immer noch so eine persönliche Sache.
Was hat es denn mit diesen magischen Swipe-Ups auf sich, um mal hier die Älteren am Tisch, also ich, die Unerfahrenen?
Also bei Instagram kann man entweder ein Posting machen, was natürlich in deinem Feed erscheint. Man kann aber auch eine Story machen, die nur für 24 Stunden sichtbar ist, wo man Links einfügen kann, die direkt auf die Webseiten von zum Beispiel Flanconi, L'Oreal Douglas führen kann. Also es sind personalisierte URLs, wo der Kunde auch direkt sehen kann, okay, wie viel Bestellungen wurden über ihren Link von ihrem Profil dann auch gemacht und das ist für mich natürlich auch immer sehr interessant, danach halt die Daten zu bekommen, weil man sieht, es waren vielleicht, weiß ich nicht, 5000 Leute auf dem Swipe-Up-Link, aber wie viele haben dann auch wirklich gekauft und wenn ich eine sehr gute Beziehung habe zu der Marke, dann werden natürlich die Daten auch mit mir geteilt, weil es für mich natürlich auch sehr relevant ist.
Was sind denn da gute Zahlen eigentlich? Also ich habe dich ja mal ein bisschen angeguckt. Du hast so 1,1 Millionen Follower auf Instagram. Also so viel habe ich nächste Woche bei mir auf dem Account auch, wenn alles gut läuft. Aber damit bist du schon sehr erfolgreich. Jetzt mal Spaß beiseite. Also wenn ich mir auch mal so andere sozusagen aus dem Fußballbereich angucke, die Damen, die da aktiv sind. Also ich glaube, die nächste, die nur rangen, war bei der Hälfte oder so. Mhm. Also du bist schon wirklich groß, machst auch irgendwie Englisch auf YouTube was.
Genau.
Wann sagst du denn, war ein Post oder so eine Swipe-Up-Anzahl super? Und wann war das eher sozusagen für dich untypisch? Hast du so ein Minimum?
Es kommt auch darauf an, weil Instagram gerade den Algorithmus immer sehr drückt und sehr schwierig ist. Es kommt auch darauf an, in welchem Land du bist und von wo du postest. Wenn du jetzt in New York bist, sind die Algorithmen noch mal viel stärker und es ist viel schwieriger, einen Post nach oben zu treiben. Von daher probiere ich immer, die Postings in Deutschland oder am besten sogar im Middle East in Dubai zu machen, weil da kommt jeder Post super an. Deswegen kommt es immer wirklich drauf an und das versuche ich auch immer den Kunden zu erklären. Aber ich glaube, es geht vielen Kunden natürlich auch ums Engagement, weil sie natürlich auch dafür bezahlen. Aber es ist auch immer so eine Image-Sache und ein Echo, denke ich, was, okay, das sind jetzt die 5 Top-Influencer in Deutschland, die das gemacht haben. Und ich glaube, das ist dann auch so eine kleine Prestige-Sache, die vielleicht da mit herangewachsen ist. Und, ja.
Okay, jetzt verstehe ich, warum ich immer so viele Fotos von den Damen aus Dubai sehe, wenn die sich irgendwie abrichten. Alles klar.
Ich glaube, da gibt es noch keinen Algorithmus.
Okay, verstanden. Darfst du was zu Preisen sagen? Also wie lange wirst du denn typischerweise gebucht? Also ist so ein Projekt ein Monat lang, ein halbes Jahr, ein Jahr? Was sind sozusagen die Buchungslängen und was kostet so ein Spaß, so ungefähr?
Also eigentlich wird das nach einem TKP berechnet, also Preis pro Follower, der dann aber auch nochmal runtergebrochen wird auf männlich-weiblich. Alter, es ist jetzt eine Altersgruppe, die sehr kaufkräftig ist oder nicht so kaufkräftig. Und über Preise finde ich immer schwierig zu reden, weil das will ich mir natürlich auch nicht aus dem Rennen schießen bei anderen, die vielleicht mehr oder weniger nehmen. Ja.
Gut, du bist Premium, also bei dir ist alles teuer.
Alles
sehr teuer. Das setzen wir jetzt mal so fest. Zack. So, Dirk, jetzt schießt du mal raus. Wie verkaufst du deine Marken? Also man kann ja mal ein bisschen Info auch zu euch geben. 22,5 Milliarden Euro Umsatz. Solche schönen Marken wie Garnier, Maybelline, NYX, Kiehl's, Biotherm, Lancôme. Meine Frau mag übrigens Biotherm, die sitzt in dem Publikum, wenn ich mich schon mal bei dir einschleimen darf.
Das ist gut zu wissen, ja.
Wie verkaufst du die? Worauf guckst du? Also kannst du auch mal hier solche Aktivitäten wie die von Ann-Kathrin einordnen, von Flaconi?
Also grundsätzlich, ich habe es eben mal gesagt, wir sind historisch eigentlich aufgeteilt so ein bisschen nach Kanälen. Also wir haben Marken, die verkaufen wir eigentlich eher im Massmarkt, sei es bei DM oder bei Rossmann oder bei Müller und wie sie alle heißen. Das sind so diese Marken, wie du gesagt hast, L'Oréal Paris, NYX, Maybelline und so weiter und so fort. Dann haben wir Marken, die wir im Selektivbereich haben. Das sind dann eher die Selektivmarken, wie wir sie nennen. Lancôme, Armani, Yves Saint Laurent, Biotherm und viele weitere mehr. Und dann haben wir Marken im Friseurbereich. Das ist ein Kérastase oder auch ein L'Oréal Professionnel oder aber auch Apothekenmarken Vichy oder La Roche-Posay. Diese Trennung gab es eigentlich über sehr, sehr viele Jahre und wir sehen eigentlich momentan, dass insbesondere im E-Commerce-Bereich das alles so ein bisschen zusammenwächst. Ja, also die meisten und die erfolgreichen E-Commerce-Händler im Beauty-Bereich, das sind eigentlich alle die, die versuchen, möglichst mehr oder minder einen Großteil dieser Marken abzudecken und damit nicht nur zu sagen, ich habe ein Massenmarktgeschäft oder ein Parfümeriegeschäft oder ein Friseurgeschäft, sondern eigentlich alles dem Endverbraucher anzubieten. Weil genauso wie Steffen vorhin gesagt hat, der Endverbraucher kauft heute mehr oder minder in unterschiedlichen Preislagen, in unterschiedlichen Kategorien und der will eigentlich bequem in einer Shopping Destination einkaufen. Ja, ich glaube, das ist ein neuer Trend, den wir seit ein paar Jahren sehen. Und das führt auch dazu, dass wir halt, dass bei uns die Divisionen halt immer mehr miteinander verschwimmen. Du hast gefragt, wie verkaufen wir die Sachen? Für uns ist eigentlich wichtig, wir haben mit all unseren Handelspartnern ganz langjährige Beziehungen. Wir sind zusammen mit denen gewachsen und die auch mit uns. Und für uns ist es eigentlich dann auch normalerweise der Schritt, uns mit denen dann weiterzuentwickeln. Und ich will jetzt mal vielleicht so ein bisschen auf den Selektivbereich zurückkommen, weil auch durch Steffen und Ann-Kathrin ist es, glaube ich, mehr so der Bereich, über den wir hier auch ein bisschen sprechen. Das Wichtige ist auch dort, und vorhin ist mal dieses Wort gefallen, Depotverträge. Ja, es gibt für diese ganzen Selektivmarken Depotverträge, wo so ein bisschen geregelt ist, Rechte und Pflichten. Und warum gibt es die? Das ist so ein bisschen zum Schutz der Marke. Und da steht ein Leistungskatalog dahinter, der erfüllt sein muss, damit ein Händler diese Marken bekommt. Wir haben ganz klar eine Voraussetzung, dass jeder Händler, der unsere Marken verkauft, ein stationäres Geschäft haben muss. So wie Flaconi, so wie Douglas, so wie alle anderen auch. Und wenn die dann den Wunsch haben...
Aber er hat doch gar kein stationäres
Geschäft. Natürlich hat er Geschäfte.
Er hat vier, sogar mehr als eins.
Ja, mit 4 Geschäfte. Und wenn er dann den Wunsch hat, auch online unsere Produkte zu verkaufen, dann gibt es auch dort einen Zusatzvertrag, der genau regelt, wie das Ganze eigentlich läuft. Und für uns ist es einfach wichtig zu sagen, wir investieren riesige Beträge in den Aufbau unserer Marken und in das Image unserer Marken, dass dieses Image auch weiterhin transportiert wird. Und deswegen brauchen wir auch ein qualitatives Umfeld, wo das passiert. Und deswegen, wenn wir dann auch unsere Partner aussuchen, basiert es wirklich darauf, haben wir die Qualitätskriterien dort, sind unsere Marken dort gut aufgehoben und werden wir dort auch langfristig zusammenarbeiten können. Und deswegen, wir bekommen eigentlich jeden Tag irgendwelche Anfragen von irgendwelchen Leuten, die unsere Produkte irgendwo verkaufen wollen. Und da sind wir auch, ich will nicht sagen sehr restriktiv, aber wir gehen genau in die Prüfungsverfahren und schauen uns an, werden diese Kriterien erfüllt, ja oder nein, weil wir wollen auch jeden unserer Händler auch gleich, und wir müssen es übrigens auch gleich behandeln in dieser Hinsicht.
Was ist denn mit so Aktivitäten, wie Ann-Kathrin sie eigentlich fährt? Hast du da auch schon mal, also garantiert Erfahrung gesammelt? Versuch mal den Hörer sowas erlebbar zu machen, ob sich das lohnt, wie das funktioniert.
Heute gibt es sicherlich viele Wege, den Endverbraucher zu erreichen. Wir kommen aus einer Welt ganz klassisch früher TV und Print. Wir merken, dass gerade die jüngeren Zielgruppen da immer weniger unterwegs sind. Beste Beispiel sind meine Kinder. Die gucken alle kein Fernsehen mehr. Die kannst du damit überhaupt nicht erreichen. Also sind gerade YouTube und Instagram die neuen Kanäle, um gewisse Zielgruppen halt anzusprechen. Und ich glaube, dieser Trend wird sich auch die nächsten Jahre fortsetzen. Also von daher, wir haben da sehr positive Erfahrungen.
Und jetzt sag mal, wo stehen deine Läden von Flaconi?
Also haben wir einen hier sogar in Berlin, kann ich sehr empfehlen. Das ist unser Friseur für die Haarmarken zum Beispiel. Dann haben wir noch 3 Parfümerien.
Okay.
Verteilt, genau, weil es gibt Marken, brauchst du 3 Parfümerien.
Nimmst die Frau mit zum Weihnachtseinkaufen.
Er versteht, wie es läuft. Aber sag mal, das ganze Verhältnis von Online zu Offline, da will ich ja mit dir drauf abheben, ist stationär noch ein zentraler Faktor bei Beauty, weil was ich jetzt mir immer so, wenn man sich die Analysen, die Reports dann durchliest zu dem Thema, gewinnt man mal den Eindruck, Preiskampf, Margenverfall, Verkehr in den Innenstädten nimmt ab, also Publikumsverkehr, dass das eigentlich alles eher eng wird. Also eigentlich müsste eine Tina Müller hier noch sitzen und mal sagen, wie sie das bei Douglas handhaben will. Die versuchen ja auch gerade Marktplatz zu werden. Ist das so? Also hast du sozusagen, ist eine stationäre Filiale jetzt eher ein Klotz am Bein oder auch eine Chance?
Also aus unserer Perspektive, wir werden jetzt nicht Filialen deutschlandweit ausrollen. Also Tina, wenn du zuhörst, keine Gefahr. Weil wir uns eher als Onliner tatsächlich sehen. Wir haben heute die Filialen, die wir haben, da wir teilweise in dem Leistungskatalog Filialen haben müssen und auch dann in den Filialen wieder gewisse Sachen nachweisen müssen. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt diejenigen sein werden, die jetzt final noch die Innenstädte zum Veröden bringen. Ich glaube auch, es wird immer einen Kaufanlass geben, den du halt nun mal lokal abbildest, aus verschiedensten Gründen. Und ich bin tatsächlich in ganz vielen Kategorien super online und ich bin trotzdem noch ständig in irgendeinem Geschäft, weil es gar nicht anders geht. Ich glaube aber, dass es eben auch im Beauty-Bereich, genau wie in allen anderen Kategorien, Sachen gibt, die du eigentlich online besser, effizienter, einfacher abbilden kannst, wo du bestimmte Sachen gerne online machst, weil es einfach ist, weil du vielleicht auch breiteres Sortiment hast. Also ich kenne keine stationäre Parfümerie, die 45.000 Artikel hinstellen kann. Und da hat es dann beides seine Berechtigung. Ja, ich glaube, das, was wir sehen, du hast gesagt, es gibt so einen Trend, dass eben, ja, man sich daran gewöhnt. Es gibt bestimmte Sachen, die mache ich halt online. Und online differenziere ich halt eben auch nicht mehr in diesen klassischen Kanälen. Also ich kaufe jetzt irgendwie mein Haargel beim Friseur und dann was anderes in der Drogerie. Dann gehe ich noch in die Parfümerie und dann habe ich aber noch ein Hautproblem, dann gehe ich in die Apotheke auch noch vorbei. Ich glaube, das wird ein bisschen wegfallen. Die Kanäle werden alle bleiben. Und wenn du halt ein akutes Thema hast, dann gehst du halt stationär. Und wenn du halt dann deine Hautpflege zum 17. Mal nachkaufst, weil die super für dich funktioniert und die sie vielleicht schon lange hast, dann bestellst du es vielleicht online.
Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Kompakt und heute möchte ich euch unseren Partner First vorstellen. First schreibt sich mit Y und bietet Gründern, Selbstständigen und Freiberuflern ein Geschäftskonto und smarte Businesslösungen, die wertvolle Lebenszeit sparen. Wir sprechen hier von einer digitalen Banklösung mit einfachen Prozessen, da man jederzeit von überall auf die Funktionen des Kontos zugreifen kann. Dazu gehört auch, dass man bei First beim Ein- und Auszahlen von Bargeld deutschlandweit an 10.000 Stellen die Infrastruktur der Cash Group und die Filialen der Postbank nutzen kann. Es gibt die Möglichkeit, einen voll digitalen Überziehungskredit zu günstigen Konditionen abzurufen und mit der Infrastruktur der Postbank im Rücken ist First in puncto Sicherheit erste Wahl. Hinzu kommt natürlich auch lückenloser Datenschutz. Und mehr noch, intelligente Businesslösungen wie Buchhaltung, Auftragsmanagement und Website-Gestaltungen sind mit dem digitalen Geschäftskonto von First verbunden, also alles aus einer Hand. Und diese Top-Qualität bekommt ihr für 0 Euro im Monat, inbegriffen das komplette digitale Banking. Wenn das für dich interessant ist, dann brauchst du nur 7 Minuten für eine einfache Kontoeröffnung zu reservieren und findest das Ganze unter digitalkompakt.de/first. First, wie gesagt, mit Y. Aber wie immer verlinke ich das auch in den Shownotes und auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren. Wie ist denn eigentlich das Thema Eigenmarken gelagert? Also ich habe ja von Dirk jetzt gelernt, it's all about brand. Also die investieren richtig Schmott da rein, dass so eine Marke entsteht. Dann investieren sie richtig viel Schmott, dass sie geschützt wird. Kann ich beides auch total nachvollziehen. Besteht für dich die Chance auch, mit Eigenmarken zu arbeiten als Flaconi und da sozusagen relevant Umsatz zu machen? Oder ist es einfach sehr, sehr hart, in diesem Markt der riesig vielen bekannten Marken eigentlich zu bestehen?
Beides ja. Also ich glaube, da besteht eine Chance, ist aber auch sehr, sehr hart. Und Dirk lässt besser Marken bauen als wir. Also der hat schon mehr gebaut und der hat auch ein paar mehr erfolgreiche als wir. Ja? Muss man mal ganz klar sagen.
Ich glaube, zwei.
Natürlich gibt es das. Ich glaube, man muss sich als Beauty-Retailer fragen, wie kann so eine Eigenmarke gelagert sein? Also können wir jetzt eine Eigenmarke bauen, die versucht, einen Lancôme irgendwie anzugreifen? Not sure. Ja? Gibt es irgendwelche einfacheren Produkte, wo das geht? Bestimmt. Wo es ganz klar geht, sehen wir gerade aktuell, sind Sachen wie Adventskalender. Ne? Das ist ein Riesenthema aktuell, ist auch ein super Trend. Natürlich haben wir sogar verschiedene Adventskalender mit Beauty-Produkten. Haben wir eigene Flaconi-Kalender, die sich dann aus anderen Produkten zusammensetzen. Da funktioniert das super, weil am Ende selbst der größte Lancôme-Fan vielleicht jetzt nicht 24 Mal Lancôme auspacken will morgens, sondern dann hast du halt auch eine schöne Mischung, ist eine super Value Proposition. Natürlich wissen wir als Retailer A, vielleicht ganz gut, was da reinpasst und B, haben wir halt auch dann die Möglichkeit, ein bisschen breiter ins Sortiment zu fassen, selbst als Dirk, der ein super breites Sortiment hat. Und ich glaube, da funktioniert super.
Könnt ihr beide nicht euch hinsetzen und sagen, ihr macht den Ann-Kathrin Götze-Duft zum Beispiel? Sie sitzt immer in Dubai, knallt hier die Instagram-Geschichten raus?
Können wir machen. Ich glaube, ganz alleine werden wir es nicht hinkriegen. Wir bräuchten dann wahrscheinlich noch einen Parfümeur, der es für uns macht. Aber grundsätzlich ja, können wir das machen. Also wir haben auch schon solche Kooperationssachen zum Beispiel gemacht.
Kennt da wen?
Genau, wir würden dann Dirk noch dazu nehmen und müssen noch überlegen, was ihr zwei eigentlich macht dann. Ja.
Er macht Daten und
wir
ich...
Wir sind in Dubai.
Ah, ihr seid die mit Dubai, okay.
Also wir machen leider keine Eigenmarken, tut mir leid.
Ah, siehst du, klappt nicht mit
Dirk. Noch nicht, vielleicht irgendwann.
Aber vielleicht noch mal ein Thema. Wir haben über das ganze Thema E-Commerce gesprochen, in Beauty und dass es wirklich stark wachsend ist. Ich glaube, weil du hast eben Steffen mal gefragt, braucht man nicht noch stationäre Geschäfte? Der weitaus größte Teil wird in stationären Geschäften gekauft, heute noch. Ja? Und ich glaube, um euch ein bisschen Gefühl zu geben, die Penetration liegt im Massenmarkt im kleinen einstelligen Bereich, was E-Commerce angeht. Im Selektivbereich liegt sie so ungefähr, so ganz genaue Marktzahlen gibt es auch nicht, aber irgendwo unter 20%. Also das bedeutet, 97% im Massenmarkt ist im stationären Geschäft, auch 80% im Selektivbereich. Also wir reden über eine neue Entwicklung. Das gibt es auch erst seit ein paar Jahren, dass da richtig Dynamik reingekommen ist. Und ich glaube, diese stationären Geschäfte haben eine ganz, ganz wesentliche Bedeutung. Ja? Der Konsument kann dort auf eine andere Art und Weise Produkte erleben, Einkaufserlebnisse verspüren, eine andere Beratung bekommen. Wir sind zusammen auch mit den E-Commerce-Partnern sind wir ja dabei, neue Technologien zu entwickeln, wie man auch Einkaufserlebnisse digital nachher abbilden kann. Weil das ist die nächste Stufe letztendlich, um auch langfristig die Anteiligkeiten dort noch zu verschieben.
Na, ehe wir jetzt auch gleich mal mit Dominik nochmal in den Gedanken Plattform reintauchen, was ist denn eigentlich die Währung, die du haben willst? Also lustigerweise sitzen hier am Tisch unterschiedliche Währungen. Ann-Kathrin hat zum Beispiel Kundenzugang. Flaconi sagt zum Beispiel, hey, guck mal, ich bin Händler, ich kann dir sozusagen beim Abverkauf helfen. Worauf optimierst du denn? Daten wäre noch eine dritte Achse hier am Tisch. Also das ist ja so ein bisschen das Spiel, was du zusammenbringen musst.
Also unser oberstes Ziel ist es natürlich, die Konsumenten glücklich zu machen. Ja, und da gibt es halt viele Wege zu. Es ist ein Mix. Daten helfen uns, die Konsumenten besser zu identifizieren, ihre Bedürfnisse klarer aufzuziehen und dann auch, ich sag mal, customized die Angebote zu formulieren. Dafür brauchen wir aber auch natürlich unsere Handelspartner, die nämlich den direkten Zugang halt letztendlich zu diesen Konsumenten haben und uns dabei helfen. Ann-Kathrin ist diejenige, die letztendlich auf unsere Marken und auf unsere Produkte, ich sag mal, die Bekanntheit letztendlich auch steigert. Also es ist ein Zusammenspiel von ganz vielen Faktoren, zu sagen, wir konzentrieren uns auf das, das macht keinen Sinn, sondern wir müssen die Komplexität eingehen und mit all diesen Variablen letztendlich arbeiten.
Ich weiß ja nicht, wie es mit dir ist, aber ich hänge ja noch ein bisschen an dem Duft, ne? AKG mhm. oder so, wenn das Christina Aguilera kann, kannst du da auch. Denkst du über sowas nach? Machst du eigene Marken?
Da denke ich im Moment nicht drüber nach. Ich finde, es gibt sehr viele neue Marken, die ich auch toll finde, wenn man da, keine Ahnung, Kylie Cosmetics denkt oder Huda Beauty oder von Jessica Alba Honest Beauty. Also ich finde, es gibt viele tolle Marken und es gibt auch sehr viele Influencer oder Content Creator, die jetzt eigene Marken entworfen haben. Und ich weiß nicht, ich glaube, der Markt kann nie voll genug sein, aber ich glaube, es muss dann wirklich was Innovatives und Neues sein, wo man sagt, hey, das gibt's noch nicht und ich sehe mich in dem Bereich und ich kann da wirklich auch eine Bereicherung liefern. Aber ich glaube, so die 400. Lidschattenpalette rauszuhauen ist vielleicht nicht so.
Aber wenn ich jetzt mir zum Beispiel deine Hunkemöller-Kooperation angucke, mhm. da ist doch die Reihe explizit nach dir benannt, oder?
Genau, das war quasi eine Zusammenarbeit, wo ich dann meinen Input geben konnte, aber die Marke besteht ja schon. Aber eine komplett eigene Marke zu kreieren im Beauty-Segment.
Also
derzeit nicht geplant.
Also Subbrands, sage ich mal, ist interessant, dass du eine große Marke hast. Und mit den, okay. Ja. Gut, verstanden. Herr Domek, zurück zu Ihnen. Wir haben ja vorhin eigentlich das Thema, das hast du ja sehr dankbar aufgemacht, Plattformen. Und ich habe das so hart abmoderiert. Aber es ist sehr wichtig, ja, du hast da recht. Wen siehst du denn mit Plattformchancen im Beauty-Bereich?
Ich denke, das fängt erstmal noch einen weiter vorne an. Ich sehe das ein bisschen schwärzer als am Tisch gesagt, inwieweit sich die Anteile Richtung Online verschieben werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar aus zwei Gründen. Also zum einen, die Verschiebung vom stationären Handel Richtung Online hat sich ja durch die Segmente durchgetragen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und jede Industrie, die noch nicht voll betroffen war, hat immer ähnliche Argumente angeführt. Am Anfang war die Musikindustrie da und ich weiß noch die Diskussion, niemals wird jemand auf das Plattencover oder das CD-Cover verzichten, weil das ist ein emotionales Gut und kein Mensch will das. Es geht um Sammeln und das wollen die im Regal stehen haben. Wer möchte CDs und Cover im Regal stehen haben? Dann war es einfach weg. Dann wurde das Gleiche bei Fashion letztendlich auch erzählt. Das werden Frauen nie kaufen, weil sie wollen das ja anfassen, sie wollen das sehen. Das kann man mit den kleinen Bildern überhaupt nicht verstehen und das ganze Rücksendeproblem und so weiter. Und ich glaube, im Fashion-Bereich merken wir sehr, sehr klar, dass es den stationären Handel inzwischen wirklich schwerfällt gegen den Online-Handel in vielerlei Hinsicht. Und wenn man sich dann zwei Aspekte anguckt, die für den Beauty-Bereich jetzt gerade als Zahlen tatsächlich auch sichtbar sind. Der eine Aspekt ist dieses Riesenwachstum, was wir sehen, auf einer durchaus ernstzunehmenden Basis, also sagen wir mal knapp 10% Basis und dann 50% Wachstum, dann verändert sich über die kommenden Jahre definitiv was. Und das Zweite ist, und das ist viel, viel interessanter noch, finde ich, das mag sich auch zum Negativen für die Händler verändern, aber wir sehen Rücksendequoten und ich weiß nicht, ob sie, wie sie bei euch genau sind, aber so von 5%. Das heißt, ich habe ein E-Commerce-Geschäft mit einer sinnvollen Größe schon jetzt, mit einem erstaunlichen Wachstum, was weit über stationärem Wachstum liegt und mit hochgradig attraktiven, was die Monetarisierung angeht, Rücksendequoten von 5%, wo ich im Fashion-Bereich Rücksendequoten von über 50% habe, ganz besonders bei bestimmten Berliner Firmen, kennen wir die Diskussion seit vielen Jahren. Das heißt, ich kann auf einmal sehr, sehr wertschöpfend und auch in der Marge sinnvoll agieren. Und wenn das alles zusammenkommt, das heißt, der Kunde will, dass das Wachstum ist da, das Marktsegment ist schon da, ich glaube, die Generationen verschieben sich im Falten und das Ganze hat nicht das Problem, was Fashion hatte, nämlich diese Rücksendequoten, die letztendlich die Margensituation für den Händler komplett, naja, schwer darstellbar, nennen wir es mal, irgendwie erzeugen, dann glaube ich, dass da schneller eine Verschiebung irgendwie entstehen wird, als uns das allen lieb ist. Also das ist mir gar nicht lieb, weil wir sind für eine sehr breite Handelslandschaft und ich glaube auch, dass uns das allen hilft, wenn breiter Handel stationär wie online, aber ich glaube, gerade in dem Segment werden wir etwas sehen, was ähnlich ist wie in der Musikindustrie und wie in der Fashionindustrie.
Also uns wäre es schon lieb, wenn es schneller...
Das verstehe ich.
Ich glaube, was man berücksichtigen muss, was du sagst, stimmt, ist, Beauty ist halt sehr vielschichtig. Du hast es aufgezählt. Es sind sehr, sehr verschiedene Kategorien und die funktionieren tatsächlich auch irgendwie anders. Also ich kann tatsächlich, wenn ich jetzt um Lippenstift oder sowas, im Notfall kann ich das per Bild kaufen. Es geht ja um die Farbe. Das kann ich jetzt mit einer Skincare nicht machen. Da hilft mir jetzt die Farbe auch nichts. Da geht es ja um ganz andere Eigenschaften. Und Haircare ist wieder anders und bei Apothekenprodukten ist es nochmal anders. Also ich glaube, man kann es nicht so alles über einen Kamm scheren und auch die Kaufanlässe sind sehr verschieden. Jetzt kommt wieder gerade der große Männerkaufanlass. Alle haben vergessen, dass Weihnachten ist, kaufen schon ein Geschenk. Das funktioniert auch wieder anders, wenn ich jetzt für meine Frau oder für eine Freundin was kaufe, weil ich halt nun mal nur ein Mann bin und da anders drauf gucke als sie vielleicht, als wenn ich für mich selber kaufe. Und dann hast du noch den Massenmarkt, der funktioniert wieder anders. Und ich glaube, so über den Kamm wird es nicht gehen. Ich glaube, wir werden da eher so Spikes sehen, Kategorien, die super funktionieren, wo es auch viel, viel schneller geht und welche, wo wir uns in 3 Jahren immer noch wundern, wo die eigentlich rumhängen und warum das eigentlich so der Fall ist. Manchmal auch nicht ganz transparent, warum es nicht funktioniert. Also sehr unterschiedlich. Und was man halt nicht unterschätzen darf, glaube ich, das ist was wir sehen. Die Drogerie hat halt diese unheimlich hohe Frequenz und viel von dem, was da steht, ist kommerziell wahnsinnig schwierig, die kleinen Preispunkte. Gleichzeitig haben die eben einen Teil von Dirks Sortiment auch da. Und jetzt geht man dahin, weil man halt, weiß ich auch nicht was, Katzenfutter gibt es ja heute in der Drogerie, brauche und dann komme ich halt dann zufällig doch an Dirks Produkt vorbei und dann hätte ich das eigentlich bei Flaconi gekauft, aber jetzt bin ich halt schon da und nehme es auch mal wieder mit. Also es ist, glaube ich, nicht eine ganz glasklare Gemengelage, aber wir glauben in der Tat, da geht viel schneller, als man denkt. Wenn man eben, wie du auch sagtest, aus der Kundenbrille denkt und halt nicht so in diesen ganzen Scheiben denkt, sagt, der Kunde ist aus unserer Sicht diese Kundin im Badezimmer in der Regel, steht da vor diesem Waschbecken im Spiegelschrank und morgens vielleicht noch in der Dusche nebendran und hat da unterschiedliche Bedürfnisse, die sie deckt und irgendwer hat dir erklärt, das kannst du zwar machen, musst aber in 5 verschiedene Läden gehen. Und wir sagen halt, nö.
Und da kommt der Marktplatzaspekt dann letztendlich natürlich auch nochmal
mit ins Spiel. Ich wollte gerade sagen, kriegst du ja Ambitionen, genau. Ne, mein Lieber? Geht ja nichts mit uns. Plattformambitionen hier.
Ja, also na klar haben wir Plattformambitionen. Wir sind natürlich aber auch nicht so naiv zu sagen, wir würden es jetzt morgen schon mal mit Amazon oder sowas aufnehmen. Ich glaube, Plattformambitionen, also A hat ja Plattformambitionen heute sowieso jeder, der irgendwie einen Online-Laden hat, hat heute eine Plattformambition. Es war früher eine Marktplatzambition, heute ist eine Plattformambition. Ich glaube, was man sich erstmal fragen muss, ist, wann habe ich eine relevante Größe, Reach und so weiter überhaupt, um Plattform sein können zu wollen, ein Stück weit. Ne? Und
Aber trotzdem, Dirk, der Dominik,
Realismus.
Entschuldigung, der Dominik hat ja eigentlich recht, wir haben dich ein bisschen weich angefasst. Eigentlich müsste ja bei euch mehr die Zeichen auf Sturm stehen, oder? Du wirkst so entspannt, was stationär versus online angeht.
Nein, also wir sehen natürlich ganz klar die Entwicklung, die wir haben. Und wie Steffen eben sagte, das ist je nach Kategorie auch anders. Beim einen Segment geht es schneller, das Wachstum im E-Com-Bereich, und beim anderen geht es vielleicht ein bisschen langsamer. Und wir sehen auch, dass da irgendwann in den nächsten Jahren unterschiedliche Anteiligkeiten sein werden. Darauf stellen wir uns auch ein. Ich glaube, was ein wichtiges Thema ist, wir sehen auch draußen, dass schon immer mehr eine Konzentration stattfindet. Das heißt, wir sehen nicht, was in den vergangenen Jahren oder was früher war, starke Ausdehnung der stationären Geschäfte. Das passiert heute nicht mehr. Die Händler bauen letztendlich ihre Geschäfte um. Es werden weniger, die werden qualitativ besser. Ja, also da sieht man schon, dass es eine numerische Abnahme eigentlich ist. Das ist wiederum von Kanal zu Kanal auch unterschiedlich für uns. Und wir machen es relativ einfach. Wir sagen, wo ist der Konsument? Wenn der eine Konsument, der für uns wichtig ist, im stationären Geschäft ist, dann müssen wir ihn dort abholen. Und wenn der andere, der nicht ins Geschäft geht, der digital unterwegs ist, dann müssen wir ihn dort abholen. Also es ist relativ einfach. Wir machen nicht die Kanalverschiebung, aber wir sind dort, wo der Konsument letztendlich ist. Da sind auch wir und bieten unsere Marken auch an.
So, liebe Hörer, für heute sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Wenn euch das Thema aber noch weiter interessiert, habt ihr die Möglichkeit, euch auf Patreon extra lange Podcasts von uns zu besorgen. Also quasi jeweils einen Director's Cut, der noch einmal 10-20% länger ist und dementsprechend mehr Inhalt bietet. Patreon schreibt sich wieder Patron, nur mit E dazwischen, also Patreon. Und unter patreon.com/dekompakt könnt ihr euch für monatlich ein paar Taler besagte extra lange Podcasts klicken. Dort ist dann übrigens auch keine Werbung enthalten, sondern diese wird ans Ende geschnitten. Und auch sonst kommt ihr in den Genuss unterschiedlicher Extra-Inhalte wie unser Recherchematerial, die Teilnahme an all unseren Gewinnspielen und. Uns freut es natürlich sehr, wenn wir euch für diese Bonusinhalte begeistern können. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.